Hallo und herzlich willkommen zum Oma-Podcast mit der neuen Folge und einem Ausflug in die Vergangenheit. Denn von den Omas Gegenrechts Gütersloh haben wir den Bericht zum VHS-Spaziergang von der ehemaligen Synagoge zum neuen jüdischen Friedhof erhalten. Erinnerungskultur ist eine unserer Oma-Kernkompetenzen und in Zeiten von Geschichtsleugnung wird es immer wichtiger, darauf hinzuweisen, was war, damit es nicht wieder passiert. Also hier der Bericht der Omas gegen Rechts, Gütersloh. Sonntag, 22. Februar 2026. Trotz strömenden Regens waren 18 Personen erschienen, um an dem Spaziergang teilzunehmen, die meisten davon aus der Oma-Gruppe. Herrn Ellermann als Leiter des Spaziergangs durften wir einen fantastischen Erzähler kennenlernen, der unglaublich viel Fachwissen mitbrachte. Er verstand es, den menschenverachtenden und für viele, viele Beteiligten sehr profitablen Zynismus der NS-Zeit auf ganz persönliche und stellenweise wunderbar ironische Weise zu vermitteln und die eindeutigen Parallelen zu heutigen Ereignissen aufzuzeigen. Er konnte Geschichte und Geschichten wirklich lebendig werden lassen, mit vielen Fakten, Sachkenntnis und sogar Humor, trotz des schweren Themas. Denn aus seinen vielen Forschungen und Gesprächen mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen hatte er vor allem eins gelernt: Es geht immer irgendwie weiter. Und das Einzige, was uns allen hilft, ist das gemeinsame Lachen und die Lebensfreude. Ein beeindruckender Mensch, der immer wieder betonte, wie wichtig es ist, aus der Geschichte für die Gegenwart zu lernen. Ein Satz von ihm blieb besonders im Gedächtnis: Sprachpflege ist Menschenpflege. Denn aus Worten werden Taten. Und es wurde damals alles gesagt und es wird heute alles gesagt. Das meinen die nicht so, ist kein Argument, denn genau das hat schon einmal zu einem bösen Ende geführt. Das sagte er gleich zu Beginn der Veranstaltung und stellte damit ganz klare Bezüge und Parallelen zur aktuellen politischen Lage her. Es ist einmal geschehen, es kann wieder geschehen. Darum müssen wir erinnern, was war, um für die Gegenwart zu lernen. Und damit entführte er uns auf eine Reise in die Vergangenheit. Wir trafen uns an einem Gedenkstein in der Daltropstraße, nur circa 100 Meter entfernt davon, hatte von 1765 bis 1938 die jüdische Synagoge gestanden, die in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, der Reichspogromnacht, niedergebrannt worden war. Fast 200 Jahre Geschichte zerstört in einer einzigen Nacht. Herr Ellermann verlas Passagen aus dem Bericht des Zeitzeugen Ludwig Lohmeier, dessen Bericht »Die Synagoge brennt« gilt als eine der wichtigsten Quellen über die Ereignisse während des Pogroms in Gütersloh. Herr Lohmeier, der 38 in direkter Nachbarschaft wohnte, hörte das klirrende Glas in der Nacht, lief aus dem Haus und sah die Plünderungen und das beginnende Feuer. Er rief sofort bei der Polizei an, doch diese beschwichtigte ihn nur: Herr Lohmeier, wissen Sie denn nicht, was da passiert? Und anschließend wurde ohne jede Eile die Zuständigkeit zwischen Polizei, Feuerwehr und SS hin und her geschoben. Aber eingegriffen hat bekanntlich niemand. Unfassbar. Wirklich gelöscht wurden die Brände dann auch erst am folgenden Tag. Allerdings nicht die Synagoge selbst, sondern nur die Brandherde, die auf angrenzende Häuser überzuspringen drohten. Aus anderen Orten gab es sogar Berichte, dass man das Feuer bewusst auf naheliegende Gebäude ausweitete, um damit Bauverordnungen zu umgehen, die deren gewünschten Abriss verhindert hätten. Wie praktisch, kapitalistisch und zynisch. Erst 1984, mehr als 50 Jahre später, wurde der Gedenkstein an der Daltropstraße errichtet. 2006 kam dann eine kleine, fast schon verschämt anmutende Gedenktafel hinzu, die in das Straßenpflaster vor der ehemaligen Synagoge eingelassen wurde. Kaum doppelt so groß wie einer der bekannten Stolpersteine. Darauf steht: Hier stand die Synagoge 1765 bis 1938, zerstört durch NS-Willkür. Herr Ellermann wiederholte diese Worte kopfschüttelnd und zähneknirschend, denn es war keine Willkür, kein spontaner Mob, sondern eine gut geplante und durchdachte Aktion. Von der Daltrupstraße ging es durch den strömenden Regen weiter in die Böhmerstraße zum 1866 angelegten neuen jüdischen Friedhof, der den Nationalsozialismus auf wundersame Weise überstanden hatte und nicht zerstört worden war. Selbst Gütersloherinnen und Gütersloher sind sich meistens nicht sicher, warum es zwei jüdische Friedhöfe in der Stadt gibt. Dabei ist es ganz einfach. Der erste, also ältere Friedhof, liegt an einer anderen Straße, der Herzebrocker Straße. Und auf katholischen oder evangelischen Friedhöfen werden Grabstätten nach einiger Zeit aufgelöst und neu vergeben, sodass immer wieder Platz entsteht. Nicht so bei jüdischen Gräbern. Diese sind vielmehr dauerhaft und für die Ewigkeit angelegt. Da also der ältere Friedhof schließlich irgendwann belegt war und nicht erweitert werden konnte, wurde ein zweiter Platz benötigt, eben dieser neue jüdische Friedhof in der Böhmerstraße. Beide Friedhöfe sind heute nur noch im Rahmen von Führungen zugänglich, so wie bei unserem VHS-Spaziergang. Und hier auf dem neuen jüdischen Friedhof erfuhren wir nun weiteres über jüdische Friedhofskultur. Am Eingangstor wunderten wir uns, dass noch keinerlei Gräber zu sehen waren. Das liegt daran, dass der Friedhof aus zwei Teilen besteht. Vorweg gibt es eine Art Vorgarten und erst dahinter, nach einem zweiten Türchen, befinden sich die eigentlichen Grabstätten. Der Vorgarten mit seiner kleinen Allee von hohen Bäumen dient zur inneren Sammlung vor Betreten des eigentlichen Friedhofs, wurde aber früher auch ganz praktisch zum Abhalten von Versammlungen vor den Beerdigungen genutzt. Im Vorgarten ist aktuell eine Reihe von Steinplatten ausgelegt. Darauf sind künstlerische Fotografien des Friedhofes eingelassen in den Steinbeton sowie weitere Informationen zur jüdischen Geschichte in Gütersloh. Diese Steinobjekte stammen vom Bielefelder Fotografen Veit Mette und wurden 2022 bereits im Rahmen des städtischen Projekts Remember, Erinnern für die Zukunft, entworfen. Damals waren sie zuerst bei einer Ausstellung auf einem anderen Platz zu sehen und nun haben sie hier einen dauerhaften Ort erhalten.
Tafel 1. Der jüdische Friedhof, auch Haus der Ewigkeit genannt, kann nicht aufgelöst werden, denn die Grabesruhe soll auf ewig gesichert werden. Auf den Steinen finden sich verschiedene Symbole, wie zum Beispiel Lorbeerkränze, welche für die Unsterblichkeit stehen, oder Blumen, welche Licht und das Paradies symbolisieren. Ein seltenes, besonderes Symbol ist der Schmetterling, der sich auf dem ältesten jüdischen Friedhof 6-mal, auf dem neuen jüdischen Friedhof 12-mal findet. Es ist das Sinnbild für die Unsterblichkeit und Auferstehung. Tafel 2. Die jüdische Gemeinde in Gütersloh wuchs stetig. Spätestens seit 1765 verfügte sie über ein eigenes Haus mit Synagoge und Schule an der heutigen Daltrupstraße. 1867 hatte Gütersloh 4.157 EinwohnerInnen, von denen 75 jüdischen Glaubens waren. Nachdem der alte Friedhof belegt war, wurde unter dem Gemeindevorsitzenden Josef Herzberg 1866 eine neue Begräbnisstätte angelegt, welche mit einer Mauer umfasst und durch ein eisernes Tor straßenseitig zugänglich gemacht wurde. Der neue Friedhof ist zweigeteilt. Der vordere größere Teil ist mit Eichen und Akazien alleenartig bepflanzt. Wie bei vielen jüdischen Friedhöfen soll der Gang durch diese Allee bei den Besuchenden ein Gefühl der inneren Ruhe hervorrufen. Die Gräber sind alle Richtung Osten, nach Jerusalem ausgerichtet. Die Grabsteine sind meist beidseitig mit Inschriften versehen. Richtung Jerusalem mit hebräischen, auf der anderen Seite mit lateinischen Schriftzeichen. Die ersten Gräber wurden 1866 für Viktor Ising und Julius Langbein angelegt. 1896 erreichte die Gemeinde mit 96 Personen ihre höchste Mitgliederzahl. Trotz Diskriminierungen durch den aufkommenden Nationalsozialismus lebten 1933 noch 58 Jüdinnen und Juden in Gütersloh. Am 10. November 1938 wurde im Zuge der Reichspogromnacht 3 Wohnungen demoliert sowie 3 Häuser und die Synagoge durch den nationalsozialistischen Mob abgebrannt. 2 Jahre später lebten noch 16 Juden zusammengepfercht in 2 sogenannten Jusenhäusern in Gütersloh. Die letzte Bestattung der Gemeinde auf dem neuen Friedhof fand 1941 mit dem Begräbnis des 85-jährigen Josef Meinberg statt. Die jüngsten Grabstätten sind jedoch 2 Kindergräber aus dem Jahr 1946, in welchen 2 Söhne von polnischen Zwangsarbeiterinnen gebettet sind. Von 1941 an wurden die meisten Gütersloher Jüdinnen und Juden in Vernichtungslager transportiert und 27 von ihnen wurden durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ermordet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich nie wieder eine jüdische Gemeinde in Gütersloh gebildet. Tafel 3. Der neue jüdische Friedhof an der Böhmerstraße in Gütersloh mit seinen 66 Grabsteinen und zusätzlichen Gedenksteinen, der im Jahr 1988 in die Liste der Baudenkmäler der Stadt aufgenommen wurde, ist der Dreh- und Angelpunkt des Projekts Remember, Erinnern für die Zukunft. Dieser jüdische Friedhof, der sich heute zentrumsnah inmitten eines Wohngebiets befindet, ist eines der letzten Zeugnisse jüdischen Lebens in Gütersloh. Es ist die Geschichte von Assimilation, einer beginnenden Ausgrenzung bis hin Auslöschung dieser Gemeinschaft im Nationalsozialismus. Eine Geschichte über 222 Jahre, in der eine jüdische Gemeinde in Gütersloh existierte. Seit 1565 sind Jüdinnen und Juden im Dorf Gütersloh nachgewiesen, welches damals zur Herrschaft Rieder gehörte. Sie lebten oft unter einem sogenannten Geleit, welches seit Ausgang des Mittelalters die Bezeichnung für den privilegierten, von den Landesherren erkauften Status der Juden war, welche eine tolerierte Minderheit mit befristeter Aufenthalts- und Berufserlaubnis bildeten. Die ersten jüdischen Familien waren in ihrem Geleit zwar die Mitbenutzung des Friedhofs in Rieda zugesichert worden, jedoch nur als Übergangslösung, weshalb am 9. September 1712 einige Juden bei der Gräfin Christiane Marie um einen eigenen Begräbnisplatz baten. Es dauerte jedoch noch weitere 10 Jahre, bis der jüdischen Gemeinde nach weiterer Bitte und wegen der Überbelegung des Friedhofes in Rieda der sogenannte Fichtenbrink als Friedhof zugesprochen wurde. Dieser wurde fortan Judenbrink genannt. Heute befindet sich der alte jüdische Friedhof, auf welchem noch 10 zum Teil stark verwitterte Grabsteine erhalten sind, an der Herzebrucker Straße 221.
Eingang des Friedhofs wies Herr Ellermann natürlich auf die Pflicht zur Kopfbedeckung für Männer hin. Die Kippa, die viele von uns kennen. Anders als in evangelischen oder katholischen Kirchen wird hier also nicht der Hut abgenommen, sondern der Kopf bedeckt. Jüdische Menschen nutzen die Kippa, es genügt aber auch jede andere Form der Bedeckung. Die Kippa drückt Ehrfurcht vor Gott aus. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott über dem Menschen steht. Traditionell muss die Kippa vor allem beim Gebet, dem Studium religiöser Texte und eben während eines Synagogen- oder Friedhofsbesuchs getragen werden. Herr Ellermann selbst zeigte auch hier wieder eine große Sensibilität, denn er ist zwar nicht jüdisch, setzte aber eine echte Kippa auf. Er betonte jedoch, dass dies keine kulturelle Aneignung sei, sondern ein Geschenk jüdischer Freunde war und er sie deswegen aus freundschaftlicher Verbundenheit tragen durfte. Dabei erzählte er mit großem Stolz und Witz von wunderbaren Treffen mit muslimischen, jüdischen und christlichen Freunden, die sich durchaus und mit Stolz mit ihrer jeweiligen Religion und Nationalität identifizierten und dennoch vollkommen gleichberechtigt miteinander leben und feiern konnten. So sollte das Leben sein. Der Toten respektvoll gedenken, aber auch das Leben miteinander feiern. Diese Lebensfreude jenseits aller kulturellen und religiösen Grenzen hatte Herr Ellermann immer wieder in allen Begegnungen gespürt und sie waren allen Menschen wichtig, wie schlimm ihre Geschichten auch waren, mit denen er im Laufe seines privaten, aber auch seines beruflichen Lebens als Historiker gesprochen hatte. So berichtete er auch von Dr. Martin Goldstein, der sich als Bielefelder Jude im Frühjahr 45 in den Wäldern hier in der Umgebung versteckt hatte. Große Überraschung, Dr. Martin Goldstein arbeitete später als sogenannter Dr. Sommer für das Jugendmagazin Bravo. Trotz oder gerade wegen der schlimmen eigenen Erfahrungen war und ist es so vielen Menschen so wichtig, dass die Geschichte nicht vergessen wird, dass daraus für die Zukunft gelernt wird, vor allem aber auch, dass das Leben dennoch weitergeht. Und mit diesen Anekdoten und Erzählungen machte Herr Ellermann es für uns leicht, den Respekt für die Grabstätten und das Andenken an die Toten mit echtem offenen Interesse für die Geschichten dahinter zu verbinden. Ein Grabstein fiel besonders auf. Auf dem stand: ein Grenzstein für das Leben, aber nicht für die Liebe. Das mit den Steinen ist eine bekannte Sitte. Viele von uns kennen die Steinchen, die auf jüdische Gräber gelegt werden. Sehr berühmt ist beispielsweise die Schlussszene aus Spielbergs Film Schindlers Liste, in der die Schauspielerinnen und Überlebenden Hand in Hand am Grab von Oskar Schindler vorbeiziehen und gemeinsam kleine Steine darauf ablegen. Dieser jüdische Brauch ist ein Zeichen des Gedenkens, des Respekts und der Ehrerbietung. Die Steinchen sind quasi ein Besuchsnachweis, um zu zeigen, dass jemand am Grab war und dass die Verstorbenen nicht vergessen sind. Anders als bei den meisten anderen Religionen werden im Judentum die Gräber traditionell nicht bepflanzt oder mit Blumen geschmückt, da diese verwelken. Die Steine hingegen stehen für das bleibende Andenken, passend zum Konzept des ewigen Hauses für jüdische Gräber. Der Brauch entstand aus der Praxis, Gräber in der Wüste mit Steinhaufen vor wilden Tieren und Verwitterung zu schützen. Auf Hebräisch werden die Erinnerungssteine Even Zikaron genannt, auf Jiddisch Steinleck. Sie sind zwar keine religiöse Pflicht, aber eine traditionelle Geste und auf fast allen jüdischen Friedhöfen üblich. Und hierzu passte eben auch die Inschrift: ein Grenzstein für das Leben, aber nicht für die Liebe. Eine Besonderheit auf dem Friedhof sind zwei Kindergräber. Diese waren viele Jahre lang namenlos. Das motivierte einige Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule in den 90er Jahren zu weiteren Nachforschungen. Und sie schafften es tatsächlich, die Namen und vieles mehr zur jüdischen Geschichte in Gütersloh im Nationalsozialismus in Erfahrung zu bringen. Das alles wurde schließlich in einem kleinen Buch zusammengefasst, das wir uns gelegentlich noch genauer anschauen werden. Es heißt: Die Kindergräber von Gütersloh, Schüler auf den Spuren jüdischer Zwangsarbeiterinnen. Diese Geschichten werden wir gelegentlich auch in Zusammenarbeit mit dem Stalag Senne, einem der Arbeitslager in der Umgebung, weiter erforschen. Insgesamt hatten wir dann ausreichend Zeit, uns in aller Ruhe mit den Inschriften und den einzelnen Grabstätten zu befassen. Die meisten Sterbedaten lagen vor der NS-Zeit, denn mit dem Nazi-Regime begannen auch die Auswanderungen, Deportationen und teilweise untersagten Beerdigungen. Die jüdische Geschichte in Gütersloh, die 1721 begonnen hatte, endete 1943. nach 222 Jahren. Seither existiert keine jüdische Gemeinde mehr in Gütersloh. Es existieren nur noch die steinernen Zeitzeugen, Berichte und das Stadtarchiv. Und daraus hatte Herr Illermann auch einiges zu berichten. Und als eines der Beispiele für den Wahnsinn des Nationalsozialismus berichtete er von Familie Hope, die hier ebenfalls einige Ruhestätten hat. Paul Hope hatte im Ersten Weltkrieg auf einem deutschen U-Boot gedient. Die Metzgerei der Familie war dann im Nationalsozialismus enteignet worden. Und für ihn begann eine Odyssee über den Harz nach Berlin. Schließlich wollte er nach Südamerika fliehen. Auf dem Weg dahin wurde er jedoch in einem französischen Auswandererlager von der Gestapo verhaftet und 1942 in Auschwitz umgebracht. Über diese Geschichte kamen wir auch auf das französische Lager Drancy zu sprechen. Und das französische Sammellager für die Deportationen in die Konzentrationslager hat leider viel zu viele solcher Leiden gesehen. Es gibt einen Film dazu, dessen deutscher Titel heißt »Die Kinder kamen nicht zurück«, »La mémoire des enfants«, und wir werden uns bemühen, diesen Film wahrscheinlich in unserer Filmreihe im lokalen Kino einmal zeigen zu können. Paul Hope stand beispielhaft als einer von vielen Lebenswegen, die die Nazis auf grausame Weise beeinflusst haben. In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, verschiedene jüdische Geschichten, unter anderem die eines Kaufhauses, das lange Zeit jüdische Besitzer hatte und dann in den 40ern natürlich plötzlich arische Besitzer hatte, und einiges mehr in Gütersloh noch einmal genauer zu recherchieren. Herr Ellermann hatte noch einige Geschichten zu erzählen und wir sind uns sehr sicher, dass wir ihn bei weiteren Veranstaltungen wiedersehen werden. Und gerade zu den vielen jüdischen Stadtgeschichten wird es im Mai noch einmal einen Rundgang zu den Spuren des Nationalsozialismus geben, von dem wir auch gerne wieder berichten werden. Wir bleiben mit ihm in Kontakt, bedanken uns auch auf diesem Wege nochmal sehr herzlich für den interessanten, nachdenklichen, bewegenden und aus der Vergangenheit für die Gegenwart lehrreichen und motivierenden Nachmittag. Soweit der Bericht der Omas gegen Rechts Gütersloh. Was passiert ist, darf nicht wieder geschehen. Alles Gute, bis zum nächsten Oma Podcast.